Doppelt kleiner. Ja, guten Morgen, liebe Besucher und Geschwister. Lasst uns am Anfang noch zusammen beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, habt ihr Dank, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast. Dass du uns nicht in unserem Tod in Sünden allein gelassen hast, sondern dass du dich in deiner Liebe, deiner Gnade entschlossen hast, uns zu helfen und uns rauszuretten durch Jesus Christus. Und hab du Dank, dass du auch heute uns nicht allein lässt, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns hilft, dein Wort zu verstehen und der uns auch hilft, auf Jesus Christus zu schauen. Und darum möchten wir dich heute Morgen bitten, dass du uns die Augen auftust für die Herrlichkeit, die in Jesus Christus ist. Und das bitten wir in seinem Namen. Amen. Ja, wir sind immer noch bei der Reihe, Predigtreihe, Reformation heute, über die fünf Alleins der Reformation. In der letzten Predigt hatten wir angefangen zu sehen, was der Grundsatz Christus allein bedeutet. In der Reformationszeit stand ja hier vor allem das Anliegen im Vordergrund, all dem römisch-katholischen Götzendienst mit Marienverehrung, Heiligenverehrung und auch der Mittlerschaft eines menschlichen Priesters etwas gegenüberzusetzen, nämlich den alleinigen Mittler zwischen Gott und Menschen, Jesus Christus. Nur er ist uns von Gott als Mittler gegeben. In diesem Kontext war der Schlachtruf der Reformatoren Christus allein, nichts und niemand sonst, durch den Gott uns Menschen nahe kommt und durch den wir Menschen Gott nahe kommen können. Nun, ich möchte mal kühn behaupten, dass es keinen hier gibt, von unseren Mitgliedern zumindest, die da bewusst noch einen anderen Mittler Gott zur Seite oder voranstellen würden oder eine Konkurrenz aufbauen wollen. Christus allein. Wenn wir das hören, da denken vielleicht die meisten von uns automatisch nur an diesen Zusammenhang mit der Aneignung des Heils, wie wir zum Heil, zur Rettung kommen, wie wir zu diesem Mittler finden oder eher zu uns. Und dass, wenn das einmal erledigt ist, wenn der Mensch angefangen hat, an Jesus Christus zu glauben, nun dann ist es ja eigentlich erledigt, dann ist ja alles klar und dann geht es irgendwie anders weiter. Dann ist es nicht mehr so wichtig. Aber Vorsicht, das ist eine böse Denkfalle. Der Apostel Paulus hat eine ganze Menge Briefe geschrieben, wie die meisten von euch wissen. Die meisten davon waren dadurch ausgelöst, dass die Gemeinden seiner Zeit, und einige davon hat er auch selber gegründet, einen Haufen Probleme hatten. Sie hatten Probleme, auf die er antworten musste, auf die er eingehen musste, wo er eingreifen musste. Und diesen Problemen haben wir es eigentlich erst zu verdanken, dass wir so viele Briefe von Paulus haben. Und die Antwort auf sehr, sehr viele von diesen Problemen ist, dass er immer wieder alle allein auf Jesus Christus zurückführt. Jesus Christus allein ist die Antwort. Heute Morgen haben wir einen Text vorliegen, an dem wir das sehr gut beobachten können. Schlag bitte mal den ersten Korintherbrief auf. Die Gemeinde von Korinth ist jedem, der die Bibel ein bisschen kennt, als die Gemeinde bekannt, die sehr an geistlicher Unreife gelitten hat. Der Apostel Paulus, der sie gegründet hatte, das lässt sich in seinen Briefen ja sehr leicht erkennen, hatte viel seelischen Schmerz durch ihre, ja, man könnte es geistliche Kinderkrankheiten nennen. Eine dieser Kinderkrankheiten spricht er im ersten Kapitel, genauer gesagt dann in 1. Korinther 1 in Versen 10 bis 17 an. Das ist dann unser Text für heute Morgen. Also 1. Korinther 1, die Verse 10 bis 17. Lass uns das mal zusammen lesen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt: Ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Nun, die Gemeinde in Korinth litt, wie gesagt, an etwas, das man als geistliche Krankheit, ja, Kinderkrankheit bezeichnen könnte. Nicht zu verwechseln mit Geisteskrankheit. Also die Psyche war ganz in Ordnung anscheinend bei den Leuten. Die waren nicht irgendwie gestört oder wie man das nennen möchte. Aber es war eine geistliche Unreife da. Und so lasst uns den Text auch unter diesem Gesichtspunkt mal betrachten. Nämlich erstens in Versen 10 bis 12 die Symptome. Zweitens in Versen 13 bis 16 die Ursache. Und drittens in Vers 17 die Therapie. Die Symptome. Was waren die offenkundigen Probleme der Korinther? Und zu einigen dieser Probleme haben die Korinther ja quasi auch an Paulus anscheinend geschrieben, einen offiziellen Brief. Nun, wir könnten uns vorstellen, dass die Ältesten der Gemeinde Paulus einen Brief geschickt haben mit diversen Fragen. Auf die geht er ja dann auch später ein, wie zum Beispiel Ehe und Ehelosigkeit, das wird beantwortet. Aus den Antworten von Paulus kann man ja mehr oder weniger ablesen, dass er das gefragt worden ist, diese Dinge. Das Thema der Auferstehung, Kapitel 15. Aber dann haben wir hier die ganzen ersten vier Kapitel, die gehen eigentlich komplett um das Thema, dass er nicht offiziell gefragt wurde. Vier Kapitel. Eigentlich der längste Abschnitt von all den Fragen, die er beantwortet. Und zwar heißt es da, dass die Leute der Chloe, und das waren wohl Leute aus dem Geschäft oder dem Haus dieser hier nur genannten Frau, man vermutet, es ist eine Frau gewesen. Und wir wissen nicht, wer das genau war, was die für eine Funktion hatte, ob die direkt zu der Gemeinde gehörte, ob sie eine Händlerin war, wie ein Ausleger vermutet, die ihre Handelsagenten immer hin und her geschickt hat zwischen Ephesus und Korinth, sodass die Nachrichten dann auch zu Paulus konnten. Nun ist es eigentlich letztlich auch egal, aber dieses Problem, von dem Paulus hier auf dem inoffiziellen Kanal erfahren hat, das war ihm so wichtig, dass er darauf sofort draufspringt und damit umgeht. Als allererstes, vier Kapitel lang. Das Problem waren Streitigkeiten, das erfahren wir dann in Vers 11. Welche Gefahr sah Paulus auf die Gemeinde zukommen? Das erfahren wir auch in Vers 10. Spaltungen. Die Einmütigkeit war in Gefahr. Die von euch eine Schlachterübersetzung haben, da ist die Rede von Einmütigkeit. Nun, was ist Einmütigkeit? Jetzt hat jemand hier die unrevidierte Elberfelder Urtextübersetzung. Irgendjemand? Du? Was steht bei dir? Ja, aber statt Einmütigkeit müsste dasselbe Reden stehen, ne? Genau, dass alle dasselbe reden. Das ist die Definition eigentlich von Einmütigkeit. Also habe ich mir nicht ausgedacht, steht so im griechischen Text, dasselbe Reden. Nicht alle durcheinander, nicht alle gegeneinander, sondern dasselbe Reden. So übersetzen es auch die meisten englischen Übersetzungen. Und das ist der Inhalt des Wortes in sich selbst. Die Einigkeit über das, was die Bibel lehrt. Wir sagen dasselbe über die Bibel. Nun, eine Gemeinde soll sich einig sein über die großen Lehren der Bibel. Sie soll nach größtmöglicher Einheit aller Mitglieder untereinander streben. Und wir haben, und damit beziehe ich mich selbst mit ein, wir haben immer mit zwei Neigungen zu kämpfen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Neigungen in einem und demselben Menschen gleichermaßen vorkommen können. Das eine ist Faulheit und das andere ist Rechthaberei. Eine Gemeinde, die von Faulheit und Selbstzufriedenheit geprägt ist, die wird harmoniesüchtig. Sie möchte sie nicht mehr auseinandersetzen. Du glaubst dein Ding, ich glaub mein Ding. Ja, du hast dein Grüppchen, wo du deine Gleichgesinnten hast. Ich habe mein Grüppchen innerhalb der Gemeinde. Du hast deine Prägung, ich habe meine Prägung. Lass uns doch nicht uns gegenseitig stören mit unseren verschiedenen Auffassungen und Prägungen. Soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden, mehr oder weniger. Warum müssen wir denn uns da überhaupt mit auseinandersetzen, mit dem, was andere glauben? Bloß kein Krach, bloß keine Denkanstrengung. Dazu käme es ja, wenn man sich austauschen würde, die einen mit den anderen, dann müsste man wirklich sich auseinandersetzen mit dem, was der andere glaubt. Vielleicht hat der eine andere Sicht der Bibel, die meiner weiterhelfen könnte. Aber es kann halt auch, wenn das Fleisch aufbegehrt in uns, zum Streit kommen. Und dann wird es unschön. Nun, eine träge, faule Gemeinde neigt dazu, in ihrer Gleichgültigkeit eben verwirrende Signale auszusenden. Vor allem an Neulinge im Glauben. Da kommt jemand neu zum Glauben, er kommt in die Gemeinde, er geht zu der einen Gruppe mit der Einprägung, da hört er das eine, dann geht er zur anderen Gruppe und da hört er das Gegenteil. Ja, was ist denn jetzt denn wahr? Sagt die Bibel irgendwie vielleicht noch was Drittes oder sagt sie eins von beiden? Und man stellt nicht fest, dass die sich irgendwie miteinander auseinandersetzen. Es ist einfach nur so eine friedliche Koexistenz. Verwirrende Signale, die da ausgesendet werden. Nur die zweite Spielart ist, oder die zweite Neigung ist, dass die unterschiedlichen Prägungen und Überzeugungen bzw. Erkenntnisse sich gegenseitig bekämpfen. Und die andere, jeweils andere Gruppe als Gegner, als Feind sogar sehen. Und daher zeigt Paulus hier zwei Komponenten, aus denen die Einmütigkeit, also dasselbe Reden, besteht. Achso, ja, übrigens, dieses Kämpfen gegeneinander, das kommt dann natürlich daher, dass man selbst automatisch denkt, ich bin auf der richtigen Seite. Und zwar deswegen, weil ich es bin. Ich bin immer so gelehrt worden und dann muss es so richtig sein. Und ich habe es so immer gesehen, also ist es deswegen richtig. Nun, was bedeutet dasselbe Reden? Zwei Komponenten, die Paulus hier zeigt. A, dieselbe Überzeugung, sagt er. Eine Gemeinde sollte nicht aus lehrmäßigen Blöcken bestehen, die entweder auseinanderdriften oder in Konfrontation, im Streit aufeinander prallen. Es kann ein schmerzhafter Prozess sein, wenn Gläubige einer Gemeinde zusammenkommen und zu strittigen Fragen die Bibel aufschlagen. Und es kann sehr schmerzhaft sein, wenn ich gerade dem Bruder, dem ich lehrmäßig vielleicht am allerwenigsten zutraue, wenn ich dem sagen muss, hey, das, was du entdeckt hast an der Stelle, in dieser Passage, das habe ich bis jetzt nicht so gesehen, aber was soll ich sagen? Es stimmt. Was soll ich sagen? Ich hatte Unrecht. Da kriegt der fette Stolz vielleicht mal einen mächtigen Tritt. Wie wunderbar wäre es, wenn wir nicht einfach nur friedlich mit unseren Lehrmeinungen nebeneinander her existieren, sondern wenn jeder und jede von uns in seinem Herzen sagt, ja Herr, ich will davon überzeugt sein, was dein Wort sagt. Was sagt denn die Bibel eigentlich? Nicht, was habe ich schon immer mitgeschleppt, sondern was sagt die Bibel wirklich? Von der Grammatik her, von dem Kontext. Was ist das, was das Wort wirklich sagt? Und gemeinsam darum zu ringen. Ich will überzeugt sein von dem, was dein Wort sagt, auch wenn es dem widerspricht, was ich jetzt denke. Und was bedeutet das nicht, dieses Überzeugtsein? Es bedeutet nicht, dass die Gemeindeleitung oder der jeweils lauteste oder redegewandteste Lehrer der Gemeinde dann mit der verbalen Peitsche rumläuft und jedem eins überzieht, verbal natürlich, oder ihn mit geschliffenen Argumenten mehr oder weniger zukippt und steinigt, vor dem er den Eindruck hat, dass er auf Linie gebracht werden muss. Und das muss nicht unbedingt immer nur laut sein und böse sein, aber man kann auch auf relativ liebe Art einfach gestrickte Gläubige so zulabern, bis sie die Waffen strecken, bis sie sagen, ja okay, ist in Ordnung, ich glaube es jetzt auch so. Ja, das kann man auch, aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Wir in unserem Innern sollen überzeugt sein von Dingen, die die Bibel sagt. Das ist der Punkt. Und dann heißt es hier, dass der zweite Teil, die zweite Komponente davon, von diesem dasselbe Reden, dieselbe Gesinnung. Und das sagt etwas über die Herzenshaltung. Weniger über den Inhalt. Das eine ist der Inhalt. Ich möchte überzeugt sein von dem, was die Bibel sagt. Das zweite ist die Herzenshaltung. Es ist weniger bezogen auf das, was ich äußerlich über Gott, sein Wort oder Jesus Christus bekenne, was ich glaube, sondern wie, mit welcher Herzenshaltung ich es tue. Da sagt Paulus in Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dazu gehört es tatsächlich auch, dass man mal zugibt, wenn man erkennt, dass man schief gewickelt ist. Dass ich mich in meinen speziellen geistlichen Erkenntnissen auch irren könnte. Einzusehen, dass ich die geistliche Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe, sondern dass Gott auch den Bruder und die Schwester benutzen kann, um mich in meinem Glauben und meiner Gotteserkenntnis weiterzubringen. Und an anderer Stelle wird diese Einstellung auch Demut genannt. Und das sind die zwei Komponenten, aus der dieses dasselbe Reden, die Einmütigkeit besteht. Wenn das vorhanden ist, dann ist eine Gemeinde auf einem sehr guten Weg. Und diese Art der Einmütigkeit war aber Mangelware in Korinth. Worum stritten die Korinther? Nun waren es wirklich die großen Lehrfragen, so Sachen wie, sollen wir Säuglinge taufen oder erst Leute, die zum Glauben gekommen sind, oder kann ein Christ, wenn er einmal wiedergeboren ist, wieder verloren gehen oder nicht? Und waren es diese großen Fragen? Nein, es waren gar nicht die großen Lehrfragen, die da bewegt wurden. Was wir sehen, ist etwas ganz anderes. Ein Lehrproblem stand gar nicht im Vordergrund. Vers 12 lesen wir: Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Lehrten denn Paulus, Apollos, Kephas, also Petrus ist gemeint, und Christus was Unterschiedliches? Nein. Alle drei genannten menschlichen Parteien, wenn man sie mal so nennen möchte, und Christus selbst hatten ein und dieselbe Lehre über Gott, über Jesus Christus. Na klar, Christus hat über sich selbst gelehrt. Sie haben sich gegenseitig empfohlen. Wir lesen, wie Petrus spricht über Paulus. Lesen auch von Paulus über Petrus. Da wird nirgendwo gesagt, dass sie gegenseitig ihre Lehre abgelehnt hätten. Aber die jeweiligen Anhänger der Parteien kämpften jeweils für ihren Favoriten. Und jetzt müssen wir auf eine Sache mal etwas die Lupe halten, damit das Problem noch etwas offenkundiger wird. Gemeint ist die Formulierung, die in unseren Übersetzungen, egal ob Deutsch oder Englisch, leider nicht sichtbar wird. In dieser ersten wörtlichen Rede, die Paulus zitiert, ich bin des Paulus, wird das Muster vorgegeben, das dann für alle anderen Parteigänger quasi auch gilt. Ja, es ist der Anfang einer Aufzählung und dann kommen nur noch die anderen nach demselben Muster hinterher. In Deutsch heißt es in meiner Übersetzung, ich gehöre zu Paulus. Aber wenn wir mal kurz die Nase in den Grundtext stecken, dann entdecken wir hier eine alarmierende Formulierung. Da steht, ego men emi paulu. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal gehört, im Neuen Testament kommt diese Formulierung ego emi vor. Es gibt einen einzigen, der das sagt. Das bedeutet eigentlich, ich bin. Zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6. Unser Herr, Jesus Christus, er verwendet diese Art, etwas über seine Person auszusagen, in diesen sieben Ich-Bin-Worten. Zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 eben, ich bin der Weg, oder wörtlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Worauf weist Christus damit hin, mit diesem ich bin? Er stellt sich gleich mit Gott, der in 2. Mose 3, Vers 14 sich Mose so vorstellt, im brennenden Dornbusch, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und was bedeutet das wiederum, wenn Gott sich so bezeichnet als der ich bin, oder ich bin, der ich bin? Das bedeutet, dass er das einzige Wesen ist, das einzige Wesen, das überhaupt existiert, das sein Dasein nicht von einem anderen Wesen, von einem Schöpfer herleitet. Jesus Christus, Gott, er ist in sich selbst. Er ist unabhängig von allem. Er leitet sich selbst nicht von irgendjemand oder irgendetwas sonst her. Er ist. Punkt. Ich bin der Weg, die Wahrheit, sagt Jesus Christus. Ich bin das Licht der Welt und so weiter. Ja, und damit stellt er sich mit Gott, dem Vater, auf dieselbe Stufe. Aber wer sind diese Leute, dass sie diese Formulierung verwenden als einzige im Neuen Testament, außer dem Herrn selber? Indem Paulus die Korinther auf diese Weise zitiert, zeigt er, wie sehr sie sich aufpumpen und selbst etwas sein wollen. Aber was benutzen sie dazu? Nur die sprachliche Formel, die im Alten Testament Gott selbst für sich verwendet und die im Neuen Testament Jesus Christus selbst aufgreift, um seine Göttlichkeit und Einzigartigkeit zu zeigen, das benutzen sie. Und sie benutzen andere Leute aber dafür, sich aufzuplustern. Die geistlichen Größen ihrer Zeit, also einfach die Leute, die geistlichen Lehrer, die die Korinther kannten. Und selbst die letzte und vermutlich die frömmste aufgezählte Gruppe, die Christuspartei, die pumpt sich auch mit Ego, Emi, ich bin des Christus. Ja, das Ich steht im Vordergrund. Ich bin derjenige, der Recht hat. Guck mal, das, weil ich folge dem. Ich guck hier. Wohlwissend, dass Vergleiche immer irgendwo hinken, mit was können wir denn sowas vergleichen? Denk mal an Fußball. Wir haben ja mindestens einen allseits geschätzten Bruder, der hockt hier in der ersten Reihe, der sich da auskennt. Jens, zu welcher Mannschaft hältst du? Ich habe dich gestern schon gefragt, ich weiß es eigentlich schon.
VfB Stuttgart.
Okay. VfB, haben wir alle gehört. Warum?
Ja, die Mannschaft ist mir am nächsten, weil ich hier aus der Region komme.
Okay, also ist deine Herkunft, die dich zum Anhänger macht oder zum Sympathisanten. Also du bist quasi VfBler von Geburt. Okay. Gut. Warum eigentlich nicht Bayern? Michael ist nicht da, glaube ich.
Bayern-Fans hören es weg. Also, ich mag eben nicht Mannschaften, die zu arg durch das Geld den Erfolg erkaufen, sondern ich möchte Mannschaften, die von Herzen, sage ich mal, mit Leidenschaft spielen und mit ihren Möglichkeiten das Beste schaffen.
Okay. Aber die Bayern, die spielen schon auch Fußball, oder? Haben die andere Regeln?
Nein.
Ja, aber sie haben dieselben Regeln, oder? Sie spielen dieselbe Art von Sport, oder? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich rede hier wie ein Blinder von der Farbe, aber soweit ich weiß, spielen die auch Fußball nach denselben Regeln? Müssen sie an dieselben Rahmenbedingungen halten? Okay. Ja, alle spielen Fußball nach denselben Regeln. Stellt euch das mal vor. Sogar die Bayern. Und die haben eigentlich, soweit ich weiß, mit den VfB-Spielern auch gar keinen Stress, so privat. Also, mir ist da jetzt nichts zu Ohren gekommen, dass die sich schlägern oder so. Aber es gibt da andere. Kenne ich auch nur vom Hören sagen und vom Polizeiaufgebot, in das ich reingelaufen bin, die sogenannten Ultras, also ziemlich heißgelaufene, fanatisierte Fangruppen, die sich gegenseitig anpöbeln, die schmeißen mit Feuerwerkskörpern und zum Teil prügeln sie sich auch mal vermeintlich für ihren Verein. Gegen alle anderen Vereine. Jetzt brauche ich nochmal deine Expertise. Hat das was mit Fußball zu tun, was die da machen?
Nein.
Also der VfB würde es nicht gut heißen. Oh, da bin ich ja froh. Und die Bayern, vermute ich mal, die Fraktion könnte ich jetzt mal hier verorten. Irgendwo. Würden es wahrscheinlich auch nicht toll finden, was die da veranstalten, dass die sich da die Köpfe blutig hauen. Und man liest und hört regelmäßig immer wieder, dass die Vereine, die Clubs sich von diesen Leuten zum Teil auch distanzieren. Laut und deutlich und öffentlich. Und sie sagen, es hat nichts mit Fußball zu tun, was die da machen. Dass die sich nebenher prügeln und beschmeißen. Ja. Zurück zu den Korinthern. Sie machen sich selbst wichtig mit dem Namen dessen, der ihr Lieblingsprediger war. Und die Logik war, wenn ich mich über Paulus definiere, wer ich bin, Paulus ist derjenige, der das ausmacht, was ich bin, wie ich bin, wo ich stehe, dann bin ich automatisch auf der richtigen Seite. Und dann kann ich den anderen verbal eins mitgeben. Dann fällt auch von seinem Ruhm etwas auf mich ab. Und wenn es es damals schon gegeben hätte, der Paulus hätte wahrscheinlich dauernd irgendjemand, wenn er nach Korinth gekommen wäre, in der Nähe gehabt, der Selfie mit ihm macht. Selfie mit Paulus und dann gleich posten irgendwo auf Twitter oder sonst wo. Das gibt es heute. Ich habe das beobachtet auf christlichen Konferenzen. Leute, die gerne Selfies machen mit irgendwelchen Rednern, irgendwelchen christlichen Prominenten, am besten von Übersee, weil die hat man ja dann noch seltener da, als wenn das irgendeine geistliche Bedeutung hätte. Dann haben wir noch die letzte Gruppe in der Aufzählung. Waren die besser? Das wären vielleicht in unserer Zeit die gewesen, die von sich sagen, wir versammeln uns nur zum Namen des Herrn Jesus. Wir wollen all die menschlichen Namen und Etiketten, wollen wir alle nicht. Wir sind nur für Christus. Wir wollen uns nicht nach Menschen und menschlichen Bewegungen benennen. Und Paulus zählt sie alle ohne Unterschied im selben Atemzug auf. Er macht da nicht irgendwie einen extra Absatz für die Christuspartei. Und das ist das Traurige eben. Wenn ich jemand anderen benutze, um meinen geistlichen Stolz aufzupumpen oder mich selbst aufzupumpen und sogar Christus selbst dafür benutze. Und vielleicht sagst du aber bei dir selbst jetzt, nun, da haben wir es ja. Ich habe eigentlich nicht das Problem eines Lieblingspredigers. Ich hänge jetzt nicht irgendjemandem speziell an. Nun, es muss nicht immer unbedingt ein Lieblingsprediger sein oder ein Lieblingslehrer, über den man sich definiert. Ich habe Leute erlebt, denen es nicht genügt, ein normaler Christ zu sein. Ich bin ein normales Kind Gottes, ein normaler Christ. Ich gehe in eine normale Gemeinde, wenn es sowas gibt, und bin da ein normales Gemeindemitglied. Nein, ich bin Christ, aber ich bin außerdem geretteter Trinker. Bitte gebt mir besondere Beachtung. Nun, es ist schön, wenn ein Trinker gerettet wird. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich freue mich, wenn jemand aus dem Alkoholismus rauskommt. Aber wenn es zu einem Plus wird, schaut mal her, ich bin ein vom Herrn geretteter Alkoholiker, ich weiß mehr als ihr alle anderen, was es heißt, richtig tief im Sumpf zu sein. All ihr anderen mittelmäßig behütet aufgewachsenen Christen, ihr wisst es alle nicht so richtig, aber ich war richtig tief drin im Dreck. Und dann ist der nächste Schritt vielleicht, ich suche mir am liebsten Leute, die auch so den Hintergrund haben wie ich, weil nur die verstehen mich richtig. Nun, das ist nicht geistlich, wenn ich etwas hinzufüge zu meiner Definition dessen, was ich bin in Christus und mich dann nur noch mit den Christen abgebe, die so sind wie ich. Und es geht für viele Dinge. Ich bin Christ, na klar, aber ich bin außerdem Jugendlicher, sicher. Ich gehe auch am Sonntagmorgen Gottesdienst mit allen anderen, aber wirklich geistliche Gemeinschaft habe ich nur mit Leuten meiner Altersklasse. Geht auch, weil die anderen, die verstehen mich eh nicht, da muss ich mir auch gar nicht großartig Mühe geben. Ja, oder andersrum, ich bin Christ, klar, aber ich bin ein Freund der alten Lieder. Ja, blaues Liederbuch, was bis Nummer 400 geht, meistens okay, aber alles was danach, rotes Liederbuch, na, also die Leute, die lieber das rote Liederbuch mögen, das ist nicht so, also ich glaube nicht, dass ich da wirklich enge geistliche Gemeinschaft haben kann. Christus plus Vorliebe für alte Lieder. Das ließ sich endlos fortführen. Ohne dass wir überhaupt an ein wirklich ernsthaftes Lehrthema herankämen. Es geht hier noch gar nicht mal um wirkliche lehrmäßige Auseinandersetzung. Christus plus brennendes Herz für Israel. Ich habe am liebsten enge Gemeinschaft mit denen, die auch total für Israel brennen. Am liebsten Christus plus Vorliebe für alte Bücher, Christus plus Vorliebe für Musik oder Christ, muss man vielleicht auch sagen, Christ plus irgendwas. All diese Dinge sind normalerweise in sich gut, nicht schlecht. Wir dürfen ja unsere Vorlieben haben. Aber wenn sie mich definieren und mich von der geistlichen Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zurückhalten, dann sagen sie etwas über mich. Es ist nicht nur, dass ich Christ plus irgendwas bin eben, sondern auch, dass mir Christus plus irgendwas ganz arg wichtig ist. Und wenn es meine eigene fleischliche aufgeblasene Frömmigkeit ist, der blindeste von allen Verblendeten ist der, der nicht merken kann, dass er Augensalbe braucht. weil er meint, dass er der einzig Sehende sei unter all den Blinden. Ich gehöre zu Christus, sagt er. Meint, dass er bei all diesem sektierischen Parteientreiben nicht mitmacht. Diese Paulus-Partei, die hängen sich an Menschen. Ach, Petrus, ich bin des Christus. Ich. Und selbst bildet er die extremste Partei, den vermeintlichen treuen Überrest. Und sie sollen sich an Christus hängen, aber es ist die Einstellung des Herzens, die das Problem ist. Nun kommen wir in Versen 13 bis 16 zur Ursache. Die Ursache für all diese Streitigkeiten schien die unausgesprochene Annahme, dass durch jemand oder etwas anderes als Christus allein ein geistlicher Segen erlangt wurde oder zu erlangen sei. Als ob Christus nicht allen Gläubigen, allen Christen alles wäre. Jemand hat mal ein Buch geschrieben, vom Inhalt vielleicht nicht so arg hilfreich, aber der Titel ist trotzdem gut. Der Titel ging: Jesus plus nichts gleich alles. So ist es. Es kommt alles von Jesus Christus, was wir an Segen empfangen. So fragt Paulus die Korinther: Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Nein, es ist alles Christus allein. Alles kommt von Christus. Nur Christus ist für uns gekreuzigt. Nur er. Nur auf seinen Namen sind wir getauft. Und niemand und nichts, das ein Gläubiger gebraucht, um sich darüber als etwas anderes als ein Kind Gottes in Jesus Christus zu definieren, ist eine Quelle des Extrasegens. Außerhalb von Christus. Der Apostel schreibt, derselbe Apostel Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen, in himmlischen Regionen, in Christus und so weiter. Also Jesus Christus ist die Quelle all des Segens, den wir irgendwie erhalten haben. Alles in Christus. Aller Segen kommt nur über Jesus Christus zu uns. Und wir sehen hier, dass Paulus nachträglich froh ist, dass er so wenige getauft hat in Korinth, bevor sich diese Täuflinge dann noch einbilden, sie müssten deswegen der Ich-Bin-des-Paulus-Partei beitreten. Alles kommt nur von Christus. Sicher, es gibt Lehrer, die uns die Schrift erklärt haben. Geht mir auch so. Es gibt einige, die ich sehr, sehr schätze. Über die Jahre. Die einfach das Wort Gottes sehr verständlich machen können. Wo man sehr gut folgen kann. Die sehr eindrücklich mir wesentliche Dinge erklärt haben. Geht euch vielleicht auch so. Die uns geholfen haben, den Willen Gottes und die Lehre des Wortes Gottes zu verstehen, aber sie sind nur unvollkommene Werkzeuge. Werkzeuge des einen, der vollkommen ist und von dem alles kommt, Jesus Christus. Sicher. Außer, dass wir einfach Christen und Kinder Gottes sind, gibt es schon auch noch andere Dinge, die einen Teil von uns ausmachen. Das sollte niemand in Frage stellen. Ja. Wir sind eben nun mal jung oder alt. Das ist das, was wir sind. Wir haben Freude an den alten Heilsliedern oder an den neuen Liedern. Wir sind verheiratet oder Single, eins von beiden. Wir interessieren uns nun mal für Kunst oder auch nicht. Und ja, wenn wir gesegnet worden sind durch eine Jugendstunde, die wir mit anderen Jugendlichen erlebt haben, eine tolle Bibelarbeit unter Gleichaltrigen, Nun, wenn wir da gesegnet worden sind, woher kam das? Das kam von Christus. Der Segen kommt nicht dadurch, dass wir mit anderen Jungen zusammen sind. Wenn wir Segen und Trost erfahren haben durch ein altes oder ein neues Lied, dann kam der Segen nicht aus dem Lied selbst, dass man sagen kann, ich habe aus dem neuen Lied einen Segen erfahren, also sind alle von der neuen Sorte gut oder umgekehrt alle alten. Nein, es kam von Jesus Christus und er kann alles und vieles verwenden. Wenn du Freude empfangen hast aus deinem Eheleben oder aus der großen Menge Zeit, die du als Single vielleicht hast, um gute Bücher zu lesen, dann kommt das auch von Jesus Christus. Das ist kein Anlass, Parteien zu bilden, Vorliebengruppen, Interessengesellschaften. Ja, und wenn dir ein biblischer Zusammenhang klar geworden ist durch das Betrachten eines Bildes, ja, was immer genannt wird, ist dieser Altar mit dem langen Finger von Johannes dem Täufer, aber auch es gibt Hinweise in alten Kunstwerken auf biblische Zusammenhänge. Und wenn ich sowas anschaue als Kunstliebhaber, und ich habe keine Ahnung von Kunst, ich gucke Kunst an, wie eine Kuh eine Blume anguckt, was zu fressen, aber sie sieht die Farben nicht. Also, ja. Aber ich finde es schön, wenn andere das können. Woher kommt das? Das kommt von Jesus Christus. Er hat dich gesegnet. Aber deswegen sind nicht all die anderen, die das nicht so schätzen können wie du, weniger geistlich. Es kommt alles von Christus. Und in der Gemeinde, wenn ihr rausgeht und dann wieder umdreht, reinwärts, dann seht ihr, worum es geht in der Gemeinde. Da steht nämlich evangelisch, freikirchlich. Also evangelisch hat mit Evangelium zu tun. Das Evangelium, da geht es um Jesus Christus. Und es steht auch draußen christliche Versammlung. Es geht um Christus. In der Gemeinde geht es um Jesus Christus. Es geht nicht um Vorlieben. Es geht um Christus allein. Und darum ist es eine christliche Gemeinde. Wie töricht ist es denn, wenn wir uns dann an Menschen hängen, wenn wir uns für Interessengruppen verkämpfen? Die Korinther haben sich durch ihre dumme Kämpferei um so viel gute geistliche Gemeinschaft mit anderen Gläubigen gebracht. Sie waren sogar dabei, die Gemeinde zu spalten und den Namen Christi Schande zu bereiten. Nur weil sie Parteipolitik betrieben haben, Kämpfe haben stattfinden lassen innerhalb der Gemeinde für ihre vermeintlichen Parteianführer, die es aber nicht wirklich waren. Sie haben sich nur selbst aufgeplustert. Nun, wir haben ja, also eines habe ich behalten vom Eheseminar, das, was eine Ehe zugrunde richtet, ist Verachtung und das Gegenmittel dagegen ist Wertschätzung. Nun, wenn wir das mal auch anwenden hier, die Leute in Korinth, die hatten keine Wertschätzung, die hatten Verachtung füreinander. Die Paulusgruppe hatte Verachtung für die Petrusgruppe und umgekehrt. Nun ja, wie können wir dem entgegenwirken? Dieser Parteibildung, dieser Gemeindespaltung, die da stattfindet. Wie wäre es, wenn du das nicht sowieso schon tust, aber versuchst, die Gläubigen in unserer Gemeinde, die am ganz anderen Spektrum, am ganz anderen Ende des Spektrums der Lebenssituation stehen, als jemand zu sehen, der mit dir die wunderbarste Sache teilt, die es überhaupt gibt, nämlich die Errettung durch Jesus Christus. Denk mal drüber nach, wer in der Gemeinde ist eigentlich am ganz anderen Rand von da, wo du bist. Mit diesen Menschen kannst du genau die gleiche geistliche Gemeinschaft haben, weil eure Verbindung allein durch Jesus Christus besteht. Du teilst mit diesem Menschen die wunderbarste Sache der Welt, nämlich den Glauben an Jesus Christus und die Rettung. Ihr lieben Geschwister von 70 plus, die am meisten im mittleren Block sitzt. Wann habt ihr das letzte Mal einen Gläubigen unter 25 gefragt, wie hat der Herr dich denn errettet? Möchte euch Mut machen, fragt auch die jungen Leute mal. Wie bist du zum Glauben gekommen? Was ist dir wichtig an Jesus? Oder ihr lieben Jugendlichen, die meistens da in dem Flügel sich untereinander ganz wohl fühlen. Wann hast du das letzte Mal jemanden von den älteren Geschwistern darüber gefragt, wie der Herr sie über die Jahrzehnte treu geführt hat? Welche Erfahrung sie gesammelt haben mit dem Herrn? Das ist geistliche Gemeinschaft über alle menschlichen Grenzen hinweg. Wir sind verbunden in Christus. Lass uns das nicht nur Theorie sein, lass es uns leben. Vorlieben, Altersklassen, Lieblingsprediger, das alles darf nicht zwischen uns kommen. So, zuletzt noch Vers 17, die Therapie oder das Gegenmittel. Eigentlich klingt es gar nicht sehr nach einer Therapie für eine geistliche Krankheit, was Paulus hier quasi wie in einem Nebensatz in Vers 17 sagt. Er gibt erstmal nur die Begründung, warum er in Korinth gar nicht so viele Leute getauft hat. Nämlich, sein Auftrag war ein ganz anderer. Er hat den Auftrag gehabt, das Evangelium zu verkündigen. Aber er sagt nicht nur, dass er den Auftrag hat, das Evangelium zu verkündigen. Er sagt auch, wie das geschehen muss. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Das Ziel des Paulus war es keineswegs, mit der Gabe einer geschliffenen Rhetorik möglichst viele Leute für sich zu begeistern, dass die alle sagen, boah, der kann predigen. Der Paulus, der hat es richtig drauf. Also ich unterschreibe gleich die Karte, ich bin Paulus-Fan. Genau das wollte er nicht. Ihm ging es um das rohe, ungehobelte Evangelium des Kreuzes. Das Kreuz, ein hässliches Hinrichtungsinstrument, das von den Griechen als schwach angesehen wurde, von den Juden als verächtlich, als Anstoß. Nun, wie kann denn das jetzt die Therapie sein für eine Gemeinde, die Fanclubs und Interessenblöcke aufbaut? Es lenkte den Blick der Korinther auf das, was sie schon auf dem Wege waren, zu vergessen. Eben das Kreuz Christi. Und das finden wir immer wieder in den Kapiteln, die dann folgen, kommt es immer wieder das Kreuz Christi in all seiner Niedrigkeit und Anstößigkeit. Und jeder einzelne von ihnen war durch dasselbe Evangelium zum Glauben gekommen. Jeder von diesen Gläubigen, die das gelesen oder gehört haben, weil es ja verlesen wurde, es hat ja jeder seine eigene Kopie gehabt in der Gemeinde, vom Korintherbrief damals. Jeder hat seinen geistlichen Bankrott erklären müssen an diesem Kreuz von Jesus Christus. Jeder hat eingestehen müssen, ich bin ein Sünder, der Rettung braucht. Jeder war durch dasselbe Evangelium errettet worden. Und jeder einzelne von ihnen hatte sein dickes, fettes Ego unter diesem Kreuz ablegen müssen und eingestehen müssen, ich bin auch einer von denen, die Jesus Christus ans Kreuz gebracht haben. Und da sah er dann gleichzeitig, wer er gewesen war, aus was er gerettet worden war und was er allein durch Jesus Christus geworden ist. Und dass er es nur zur Ehre Gottes allein war. Und je mehr wir von dieser einfachen Botschaft des Kreuzes uns entfernen, desto mehr wird es Jesus Christus plus irgendwer oder irgendwas sein, was uns bestimmt. Aber je mehr wir uns darauf fokussieren, wer wir eigentlich sind in Jesus Christus und was er getan hat, desto mehr werden wir geistlich stärker. Und eine Gemeinde gewinnt an geistlicher Kraft. Und eine Gemeinde findet zueinander. Findet zur geistlichen Gemeinschaft untereinander. Und je mehr wir uns auf unsere eigenen Vorlieben verlagern, desto schwächer und kranker wird eine Gemeinde. Und daher gilt der Grundsatz tatsächlich, Christus allein, auch für Gläubige, auch für die Gemeinde, nicht nur für die Leute, die zu Jesus Christus finden sollen. Jesus plus jemand oder Jesus plus etwas ist gleich nichts. Aber Jesus plus nichts ist alles. Es muss unser aller Gebetsanliegen sein, dass unser ganzes Streben als Gemeindeglieder, egal ob eingetragen oder nicht, darauf abzielt, dass Jesus Christus uns immer noch größer und immer noch herrlicher vor Augen steht. Und in dem Maße, in dem das geschieht, finden wir zueinander in geistlicher Gemeinschaft. Und Christus allein ist die wahre Grundlage für wirkliche geistliche Gemeinschaft. Lasst uns noch beten. Lieber Vater, hab du Dank, dass du Jesus Christus uns gegeben hast, dass wir in ihm zusammenfinden, egal von welcher Herkunft wir sind, egal welcher Hintergrund, welche Vorlieben wir haben, ob wir jung sind oder alt, möchte ich einfach bitten, dass du unsere Herzen zusammenführst, dass wir bei dir unterm Kreuz zusammenfinden, dass du uns davor bewahrst, dass unsere Gemeinde in einer friedlichen Koexistenz von verschiedenen Interessen und Altersgruppen und was auch immer für Gruppen vor sich hin lebt, sondern führ du uns aktiv zusammen. Schenk doch, dass ein regerer Austausch über dein Wort, über dich stattfindet, dass wirklich geistliche Gemeinschaft wachsen kann. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.